Ein Abwarten wird es nicht besser. Witzigerweise hat mein Vater immer gesagt, die schlechtesten Entscheidungen sind die, die man nicht trifft. Und das sollte man tatsächlich beherzigen, vor allen Dingen in den heutigen Zeiten.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Ob erfahrener Manager oder aufstrebender Leader, hier erhalten Sie wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps, um Ihre Führungskompetenzen auf das nächste Level zu heben. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen, ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, dass an meiner Seite Dr. Jörg Schwey sitzt, mit dem ich heute durch diese Folge führen kann. Hallo Jörg.
Hallo Jessica, ich freue mich sehr.
Und ganz besonders freue ich mich heute auf unseren Gast und das ist jemand, der sich ganz sicher nicht mit dem Status quo zufrieden gibt. Im Vorgespräch hat er schon verraten, eine Sache, die bereut er richtig und immer das Gleiche zu machen, das langweilt ihn. Ob ihn das auch angetrieben hat, eine beeindruckende Transformation in seinem Unternehmen umzusetzen, dazu gleich mehr. Aber erstmal herzlich willkommen, Florian Leipold, Geschäftsführer der Hees-Gruppe. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, lieber Florian Leipold. Und für alle die Hees vielleicht noch nicht kennen, denen möchte ich hier einen kurzen Überblick geben. Denn sie haben ihren Hauptsitz in Siegen. 130 Jahre Unternehmensgeschichte gibt es zu verzeichnen und mit 400 Mitarbeitern an 7 Standorten bieten sie eine breite Produktpalette an oder Servicepalette an. Es geht also ja um modernes Arbeiten, es geht um IT-Services, es geht um moderne Büroeinrichtungen, Objekteinrichtungen, Büroartikel, ja und noch vieles mehr. Wir hören wahrscheinlich von Ihnen noch ein bisschen dazu.
Wir wollen heute über den großen Wandel sprechen, den Sie in der Hees-Gruppe angestoßen bzw. umgesetzt haben. Die große Transformation, die Agenda 2028. Doch bevor wir da noch tiefer einsteigen, möchte ich doch gerne noch mal ganz an den Anfang zurück. Sie sind jetzt seit über 16 Jahren in der Geschäftsführung. Mit Ende 20 sind Sie ins Unternehmen eingestiegen. Sie haben uns im Vorgespräch aber gesagt, so früh würden Sie das nicht noch mal machen, weil Sie etwas ganz groß bereuen. Was ist denn das?
Genau, ich bereue es tatsächlich nie, im Ausland gearbeitet zu haben. Ich hatte ein, zwei Mal die Gelegenheit und habe sie nicht wahrgenommen. Und man soll ja eigentlich nicht bereuen, weil alles, was man tut, irgendwie ja auch zu dem geführt hat, was man dann jetzt macht. Aber das ist so ein Punkt, das würde ich wohl anders machen oder ich werde es meinen Kindern auf jeden Fall anders raten.
War es denn für Sie von Anfang an klar, dass Sie ins Familienunternehmen einsteigen oder gab es auch andere berufliche Träume?
So eine gewisse Vorprägung gab es tatsächlich immer und als Familienunternehmen, mein Vater war auch schon in der zweiten Generation im Unternehmen und ich glaube sowohl für meinen Bruder als auch für mich war es schon immer eine sehr, sehr wahrscheinliche Komponente in unserem Leben, dass wir mal im Unternehmen arbeiten wollen. Es gab dann immer Lebensphasen, wo man sich das vielleicht mal überlegt hat, wo man mal andere Perspektiven oder andere Alternativen gesehen hat, aber so der Hintergedanke war eigentlich, glaube ich, bei uns beiden immer da.
Wenn wir oder Sie einmal zurückschauen, wie sah die Hees-Gruppe aus, bevor Sie diese Transformation angestoßen haben? Und warum war aus Ihrer Sicht dieser grundsätzliche Wandel notwendig?
Ja, Sie haben ja schon eingangs gesagt, dass wir sind ein Vollsortimenter für die Arbeitswelt. Also wir beschäftigen uns mit der Büroarbeitswelt. Und das als Komplettanbieter, das heißt, wir machen IT, Infrastruktur, Büroeinrichtung, Büromaterial, alles was mit von Papier zu tun hat, also Drucken, Kopie, Medientechnik und so war das auch geordnet. Also jede Disziplin hatte seinen eigenen Fachbereich mit eigenen Strukturen und eigenen Organisationsaufbau. Wir haben das auch in den letzten Jahren vergrößert, indem wir Unternehmen zugekauft haben, die dann im Endeffekt an den verschiedenen Standorten auch gar nicht richtig integriert worden sind, sondern auch da, könnte sagen, eine Art Eigenleben geführt haben. Mein Bruder und ich haben uns auch die Führung des Unternehmens so aufgeteilt. Ich war zuständig für die Bereiche IT und Büromaterial, mein Bruder für die Büroeinrichtung und das Geschäft mit Druck und Kopie. Wir haben dann gemerkt, dass wir halt viele Reibungsverluste haben, dass wir sehr vieles doppelt machen. Am Ende hatten wir 4 vollkommen separate Logistikstrukturen. Und wenn man dann so mal einen Schritt zurücktritt und drauf guckt, dann haben wir beide halt sehr schnell gemerkt, dass wir da einfach vieles unnötig und ineffizient machen.
Was war denn Ihre große Vision, die Sie damals hatten und sozusagen der erste Schritt, den Sie dann ja umgesetzt haben oder angegangen sind? Was war der erste große Schritt und die Vision?
Na, ich glaube, am Ende war es so, dass wir beide wussten, wir haben Unternehmen dazu gekauft. Wir sind in der Form als Vollsortiment, gibt es nicht viele vergleichbare Unternehmen in der Größenordnung. Und am Ende haben wir uns überlegt, wir haben da irgendwas Besonderes, aber wir machen da nichts draus, weil wir am Ende dann doch nur 4 oder 5 oder 6 separate Unternehmen nebenher führen und den eigentlichen Vorteil oder dieses Alleinstellungsmerkmal, das nutzen wir überhaupt gar nicht aus. Das war so dieses Bauchgefühl und da setzt man sich hin und überlegt, was kann man denn besser machen? Die Vision ist dann eben ein integriertes Unternehmen, zu sagen, wir gehen an den Markt und sagen, wir sprechen nicht über IT oder Büromaterial oder Einrichtungen, sondern wir sprechen mit den Unternehmen darüber, wie willst du arbeiten? Und so passt das auch ganz gut zu unserem Claim für das bessere Arbeiten. Das wollten wir im Endeffekt in den Fokus von unserem Handeln dann stellen.
Ja, Sie haben ja auch im Vorgespräch natürlich gesagt, das war ein Kraftakt. Klar, so eine große Transformation ist ein Kraftakt. Was sind denn die wichtigsten Meilensteine gewesen auf dem Weg? Und wo würden Sie sagen, das war richtig spannend?
Ich glaube, der größte Meilenstein war schlicht und ergreifend, das Ganze überhaupt zu starten. Also mal zu sagen, wir machen das jetzt. Wir haben uns dann auch externe Hilfe geholt, einen Unternehmensberater dazu genommen, der uns dann auf dem Weg begleitet hat, der geholfen hat, die Vision zu erarbeiten. Das war dann auch mit der erste Schritt, dass wir eben einfach erstmal eine Vision festgelegt haben, dass wir gesagt haben, wo wollen wir eigentlich stehen? Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Wo wollen wir überhaupt perspektivisch sein? Wie soll unser Unternehmen aussehen? Und das ist sicherlich der wichtigste Meilenstein, weil wenn man den nicht hat, dann braucht man nicht wirklich loslaufen. Der nächste Schritt war, dass wir dann unsere Führungskräfte mit an Bord geholt haben. Auch schon wissen, dass das nicht unbedingt die Gruppe ist, mit der man dann den Weg geht oder am Ende dann auch zum Ziel führt. Einfach weil auch da durch die vielen Strukturen, es waren einfach sehr viele Menschen. Und wir haben dann über einen längeren Prozess, über mehrere Monate mit allen Führungskräften Projekte erarbeitet, die wir umsetzen wollen oder auch schon getan haben, um dann die Vision zu erreichen. Und bei diesen Aufgaben, also bei dem Erarbeiten der Projekte und dann auch schon bei dem Start der Projekte, haben wir uns eben auch damit beschäftigt, wie stellen wir die Führungsmannschaft neu auf. Wir haben dann eine Geschäftsleitung installiert unter meinem Bruder, unserem kaufmännischen Leiter, dem Herrn Tippelmann und mir. Und auf dieser Geschäftsleiterebene dann eben erstmalig dann nicht mehr von den Funktionsbereichen gesprochen, Büro, Möbel, Büromaterial oder IT, sondern eben einfach von Funktionsbereichen, sprich Vertrieb, Innendienst, Service, Einkauf, Logistik und dann auch die kaufmännischen Bereiche, sodass wir da dann im Endeffekt dann eine Gruppe hatten von Menschen, die sich spezialisieren konnte auf die Themenfelder.
Also ich merke schon, dass Sie sehr tief in die Operation einsteigen, was ja auch notwendig ist, wenn man eine neue Struktur aufsetzt, um die Synergien zu heben, das Unternehmen auf eine andere Effizienzbasis zu stellen. Aber ein Aspekt weiß ich, und darüber haben wir gesprochen, ist auch extrem wichtig, nämlich der kulturelle Wandel. Was war Ihre Herausforderung dabei?
Gut, die größte Herausforderung dabei ist logischerweise, die Mitarbeiter mitzunehmen. Am Ende ist es ein Wechsel der kompletten Unternehmenskultur. Vorher gab es halt diese Fachbereichsausrichtung und da haben sich viele Mitarbeiter sicherlich auch drin wohlgefühlt, auch wiedergefunden, weil sie es ja auch schon jahrelang gemacht haben. Und jetzt alle davon zu überzeugen, warum ändert man denn jetzt überhaupt was? Wir waren erfolgreich, ist ein gesundes Unternehmen. Dann wird natürlich schnell die Frage gestellt, warum sollen wir denn überhaupt so wahnsinnig viel ändern?
Lief doch bisher gut.
Genau, wir können ja auch so weitermachen. Aber tatsächlich ist es so, wenn man sich mit den Themen beschäftigt und auch weiß, wie schnell sich die Welt des Arbeitens momentan ändert, auch alleine, wenn man an die Corona-Zeit denkt mit dem Homeoffice, dann war schon klar, dass das so nicht geht. Aber da alle von zu überzeugen und auch alle mitzunehmen, das ist dann schon eine große Herausforderung gewesen.
Haben Sie denn diesen Druck sehr gespürt, dass wir müssen jetzt was Neues machen, wir müssen was verändern, ansonsten sieht es vielleicht für die nächsten Jahrzehnte nicht so rosig aus?
Definitiv, ja. Also der Druck war auf jeden Fall da. Ich glaube, sonst hätten wir es auch selber nicht gemacht, weil, das muss man schon sagen, so ein Prozess ist in Summe über einen sehr langen Zeitraum an vielen Punkten auch nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig. Da muss man schon wirklich einen echten inneren Antrieb haben und den hatten mein Bruder und ich sicher beide und deswegen war das tatsächlich für uns alternativlos.
Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass Ihr Vater natürlich auch Transformationsprozesse erlebt hat, aber heutzutage ist es ja so, dass es kaum noch Ruhepausen gibt, dass es ein ständiger Wandel ist, also eine Dauerbelastung. Wie gehen Sie denn damit um?
Ja, wie geht man damit um? Man wird ja dazu gezwungen. Also wir haben ja keine Wahl. Das ist leider so. Ich glaube, das wird Unternehmern in allen Branchen so gehen, dass man sich am liebsten auch mal eine gewisse Zeit zurücklehnen würde und auch mal darüber nachdenken würde, was habe ich erreicht, was ist gut, was ist schlecht, um auch die Dinge vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal besser bewerten zu können. Heutzutage muss man halt sehr, sehr schnell agieren, sehr schnell Entscheidungen treffen. Wahrscheinlich erhöht das auch die Zahl der schlechten Entscheidungen, wenn man das ganz nüchtern betrachtet. Und das führt halt zu einem ständigen Stresslevel. Das ist so, damit muss man versuchen umzugehen.
Wie gehen Sie damit um?
Natürlich ist die Familie da wichtig. Also meine Frau, meine drei Töchter, das ist, drei kleine Kinder sind auch nicht immer nur Erholung, aber sie bringen einen definitiv auf andere Gedanken.
Schön.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber da, in der Phase bin ich ein Stückchen weit. Glücklicherweise manchmal. Kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, so ist das. Wenn wir in die Retrospektive gehen, so eine kleine Halbzeitbewertung machen, was würden Sie sagen, nehmen Sie für sich mit, was besonders gut lief?
Besonders gut lief, glaube ich, die Gradlinigkeit, mit der wir es dann doch gemacht haben. Dass es auch keine Diskussion gab, dass wir es machen. Es ist sicherlich diskutiert worden, ob jetzt jede kleine Stellschraube an der richtigen Stelle sitzt oder ob man noch ein bisschen fester drehen muss oder lockerer lässt. Aber wichtig ist, dass wir von Anfang an wussten, wo wir hinwollen und dass wir das tatsächlich nicht aus dem Augen gelassen haben, dieses Ziel. Und das bisher auch immer noch weiter verfolgen.
Also ich weiß aus eigener Erfahrung dann, wenn man Unternehmensstrukturen ändert, dann gibt es ja kein Rezept dafür. Man muss bereit sein zu lernen. Das ist so. Wenn Sie zurückschauen, was sagen Sie, was lief weniger rund?
Gut. Wir haben auf dem Weg, ich habe eben gesagt, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben auf dem Weg Mitarbeiter verloren. Wir haben ganz bestimmt auch Mitarbeiter verloren, die wir nicht verlieren wollten. Jetzt kann man dann immer sich die Frage stellen, hätten wir was anders machen müssen? Fairerweise muss man dann wahrscheinlich schon sagen, das muss man vielleicht in Kauf nehmen. Es klingt immer relativ hart, wenn man das so sagt, aber leider ist es so, dass man an einzelnen Personen nicht den großen Weg dann in Frage stellen darf. Aber dahinter fragt man sich natürlich schon an der einen oder anderen Stelle, hätte man es besser oder anders machen können.
Gab es denn dann Feedback von den Mitarbeitern, warum sozusagen Sie dann während des Prozesses dann gegangen sind? Haben Sie sich nicht mitgenommen gefühlt oder einfach diese Neuerungen, die da kommen sollten, dass Sie sich da nicht mehr gesehen haben? Oder?
Naja, also wir hatten durchaus sehr, sehr, sehr offene Feedbacks, dass der eine oder andere einfach gesagt hat, das ist nicht der Weg, den er für sich sieht. Das ist dann ja auch vollkommen fair. Also das sind dann auch oftmals Personen, mit denen man, wenn man sich heute trifft, dann auch wirklich ganz entspannt und offen sprechen kann. Weil das ja eine persönliche Entscheidung für jeden ist und das ist für mich auch vollkommen akzeptabel. Man ist ja nicht immer der gleichen Meinung.
Aber hätten Sie jetzt im Nachhinein was anders gemacht noch, wenn Sie zurückblicken?
Wenn ich zurückblicke, würde ich die Sachen immer anders machen, aber das hilft ja nichts. Ich glaube, wenn ich zurückgehen würde, hätte ich die Erfahrung nicht und würde die Entscheidung wieder so treffen. Von daher glaube ich, dass man da schon zu den Entscheidungen stehen muss und dass ja auch die nicht so guten Entscheidungen, die wir getroffen haben, zu gewissen Lerneffekten geführt haben und vielleicht auch dann einfach nur notwendig waren.
Ja, den Mut zeichnet ja auch den Unternehmer aus. Dank für die offenen Worte. Ich möchte kurz mal zu einem anderen Thema kommen. Wir haben auch im Vorfeld über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Ein Thema, das ja die ganze Wirtschaftswelt derzeit massiv beschäftigt. Sie haben mir mal gesagt, es wird Sie fast ein wenig überrennen. Wie gehen Sie damit um?
Indem wir uns damit beschäftigen. Das ist ja, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass man sich mit den Themen beschäftigt. Man wird es nicht aufhalten können. Und am Ende werden wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass künstliche Intelligenz auch die Art des Arbeitens verändern wird. Und wir sind halt nun mal ein Dienstleister für das Arbeiten. Also müssen wir sehen, wie können wir künstliche Intelligenz nutzen? Wie können wir, als Unternehmer muss man ja mal darüber nachdenken, wie kann man daraus Vorteil ziehen? Und wie können wir daraus am Ende auch einfach ein Angebot für unsere Kunden zum Beispiel machen?
Auf jeden Fall hat das Thema genug Zündstoff, um die nächste Veränderung in Gang zu setzen.
Ja, ich habe jetzt neulich in einem Podcast tatsächlich auch gehört, dass ja auch der Papst seinen Namen Leo gewählt hat, weil er davon überzeugt ist, dass er als Leo der 14. in der gleichen Situation ist wie Leo der 13., der bei der zweiten industriellen Revolution die Menschheit durch einen großen Wandel führen musste, weil die Elektrizität eingeführt worden ist. Und ich kann da nur sagen, ich glaube, er hat einen sehr guten Namen gewählt, weil es durchaus nicht unwahrscheinlich ist, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit ähnlich verändert wie damals die Elektrizität.
Ja, bin ich überzeugt von. Das ist ein gutes Stichwort, Veränderung Menschheit. Denn Sie haben Strukturen bereits massiv verändert. Das kann man auf dem Papier sehr schnell ausdrücken. Aber es geht ja um Menschen. Und was haben Ihre Mitarbeiter denn zu dem Wandel gesagt? Wie haben Sie auf den Wandel reagiert, wenn Sie jetzt so in die Belegschaft reinhorchen würden?
Ja, das war eigentlich echt spannend, weil man sagen muss, man macht sich da im Vorfeld, also wir haben die neue Struktur damals in einem großen Event vorgestellt. Wir haben in Siegen unser Theater gemietet, weil wir schon mit insgesamt dann 350, 400 Menschen da wirklich das komplett vorstellen wollten und was wir uns gedacht haben, die Vision, aber auch die neue Organisationsstruktur. Natürlich macht man sich im Vorfeld da große Gedanken darüber, wie werden die Mitarbeiter darauf reagieren. Jetzt steht ein großer Wandel an und viele reagieren gerade ja auf Wandel eher ablehnend oder ängstlich. Und es war überraschend, dass doch die große und überragende Mehrheit der Mitarbeiter das sehr begrüßt hat, weil die gespürt haben, dass wir einfach viel Reibungsverlust haben. Die haben selber gemerkt, dass wir das, was wir tun, umständlich machen und dass es einfach viel, viel besser geht. Und von daher sind wir da wirklich auf sehr offene Ohren gestoßen.
Das ist ja erstmal Balsam auf die Seele des Unternehmers, würde ich sagen. Ja, wenn die Belegschaft einem ein positives Feedback gibt. Ein gelungener Startschuss bei der Umsetzung, aber damit alleine ist es ja nicht ausreichend. Was haben Sie noch unternommen, um die Belegschaft sozusagen mitzunehmen auf die Reise?
Wir haben viel kommuniziert. Wir haben versucht, die Schritte immer zu erklären, die wir gehen wollen oder die wir schon gegangen sind. Das ist dann immer im Auge des Betrachters, ob man genug kommuniziert oder nicht. Das ist ja ein sehr schwieriges Thema tatsächlich auch für sich. Aber wir haben es wirklich versucht, die Mitarbeiter so gut es geht mitzunehmen auf dem Weg, ihnen auch zu erklären, warum wir etwas machen. Und ich glaube, dass wir da bis heute eigentlich auf einem ganz guten Stand sind.
Spüren Sie denn die Motivation, die neue Motivation jetzt mit diesem Wandel in diesem Transformationsprozess? Also was ist dort anders jetzt?
Man merkt das Feuer. Jetzt ist es so, wie wir eben gesagt haben, mittlerweile sind wir schon 3 Krisen weiter. Und in Summe sind ja alle mittlerweile so krisenmüde, dass es manchmal schwierig ist, noch das Feuer überall zu spüren. Aber wenn wir auf uns intern ins Unternehmen gucken, dann merkt man schon noch, dass da sehr, sehr viel Positives auch für diese Transformation ist. Es ist so dieser Gedanke, dass wir uns wenigstens schon auf den Weg gemacht haben, den anderen noch gehen müssen.
Ich würde gerne noch mal auf eine Sache, die Sie auch im Vorgespräch erwähnt haben, da möchte ich nur einmal darauf zu sprechen kommen. Sie haben nämlich auch ein ganz neues Selbstbewusstsein gewonnen, und zwar beim Thema Kundenbeziehung. Sie sagt, man müsse heute auch mal klar sagen, was nicht geht und nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen. Was hat denn diesen Wandel in Ihrer Haltung ausgelöst?
Da kommt dann am Ende meine ganz normale Zahlenaffinität. Ich bin gelernter Finanzer, und wenn man ganz ehrlich ist, guckt man sich dann den einen oder anderen Vorgang an und sieht, dass das zwar schön ist, was man da macht, aber dass unterm Strich überhaupt nichts hängen bleibt.
Ja.
Wenn man immer nur auf individuelle Wünsche eingeht, dann muss man sich halt schon an der einen oder anderen Stelle überlegen, ist das denn wirklich sinnvoll? Natürlich, der alte Spruch, der Kunde ist König, das darf man auch nicht aus dem Auge lassen, das ist auch wichtig. Aber trotzdem muss es ja für beide Seiten sinnvoll sein.
Aber musste man sich die Kunden da ein bisschen hinerziehen, damit das klappt? Oder wurde das gleich so angenommen?
Das muss man ja immer. Ich meine, wir sind ja auch Kunde und wenn mir ein Lieferant was anbietet, was für mich total toll ist, dann nehme ich das ja auch erstmal gerne und dankend an.
Mhm.
Wenn das dann nicht mehr geht, ist das natürlich erstmal nicht das, was ich mir wünsche. Von daher muss man es halt auch in die Richtung einfach kommunizieren. Wenn man erklärt, warum man etwas tut, ist es halt immer einfacher.
Ja. Wir können ja noch mal kurz an den, noch mal zurück. Sie haben schon gesagt, natürlich hätten Sie viele Dinge jetzt anders gemacht. Was würden Sie denn jetzt konkret noch mal anders machen, wenn Sie noch mal am Anfang stünden?
Das Schlimme ist, dass wir die Dinge, die wir anders machen müssten, sind eigentlich Dinge, die sich aufgrund der Schnelllebigkeit erst ergeben haben, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben. Das ist halt wirklich, also als wir, und das ist gerade mal anderthalb Jahre her, mit dem Thema begonnen haben, da war KI bei weitem noch nicht so in aller Munde. Heute müsste man wahrscheinlich bei der Vision und bei der ein oder anderen organisatorischen Entscheidung KI in irgendeiner Form mit ins Kalkül ziehen. Das war damals aber schlicht und ergreifend einfach noch nicht Thema. Und auch andere Dinge entwickeln sich ja im Laufe von so einem Prozess. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, eine Vision zu haben. Und die Vision ist ja relativ grob. Die ist bei weitem nicht so detailliert. Und bei den Themen dann in der Umsetzung, bei den detaillierteren oder bei den detailreichen Themen in der Umsetzung, dann ein bisschen flexibler sein. Weil wenn man da starr an dem Plan festhält, da verändert sich dann einfach zu viel in der Umgebung ein Mitarbeiter bricht weg, den man für irgendwas fest eingeplant hat und dann muss man eben einfach anders reagieren. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass wir so viel anders machen würden, weil sich vieles einfach so ergeben hat.
Also wenn ich so meine interne Statistik nochmal bemühe, dann ist das so, dass in 9 von 10 Unternehmen die Mitarbeiter sagen, die Kommunikation ist schlecht. Also ich komme nochmal auf dieses heikle Thema zurück. Wenn Sie Entscheidungen bezüglich Kommunikation anders machen müssten, dürften, was würden Sie dann tun?
Wahrscheinlich muss man selbst über den Weg, wie man kommuniziert, kommunizieren. Das heißt, am Ende sollte man die Mitarbeiter befragen, was sie denn eigentlich wünschen. Das ist bei uns auch ein Thema, wenn bei Mitarbeiterbefragung ist eines der größten Kritikpunkte die Kommunikation. Da muss man aus unserer Sicht kommunizieren wir sehr viel. Mitarbeiter sagen, wir kommunizieren viel zu wenig. Wahrscheinlich ist der Kanal, wie wir kommunizieren, dann einfach der falsche. Und da drüber nachzudenken oder auch einfach mal schlicht zu fragen, welche Informationen sind denn erwünscht, welche sind vielleicht auch einfach unnötig und verstopfen nur unnötig den Informationskanal. Das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, da sollte man oder da würden wir vielleicht auch nochmal anders vorgehen.
Wenn ich mir unsere wirtschaftliche Landschaft anschaue, gibt es ja ganz viele familiengeführte Unternehmen, Mittelständler, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie Sie auch, die eine ähnliche Historie haben. Ich bin überzeugt davon, dass unseren Hörerinnen und Hörern auf den Nägel brennt, was sie denen raten würden.
Das, was ich eben schon gesagt habe, sich auf den Weg machen. Von abwarten wird es nicht besser. Witzigerweise hat mein Vater immer gesagt, die schlechtesten Entscheidungen sind die man nicht trifft. Und das sollte man tatsächlich beherzigen, vor allen Dingen in den heutigen Zeiten. Das werden viele wissen. Wir sind ja auch nicht das einzige Unternehmen, das sich auf den Weg gemacht hat. Das soll gar nicht so belehrend sein, aber ich glaube, für die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben, denen kann man nur sagen, es wird Zeit.
Ja, wann haben Sie für sich so diesen inneren Antrieb verspürt, jetzt müssen wir loslegen, jetzt müssen wir was machen? Sie und Ihr Bruder.
Ja. Also da kann ich jetzt, ich weiß nicht, wann bei meinem Bruder so der Knackpunkt war, aber ich würde jetzt bei mir selber sagen, das wird sicherlich stark in der Corona-Zeit gewesen sein, wo man viel nachdenken konnte. Und wo man dann schon gemerkt hat, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und in unserer Branche war es eben so, dass da diese ganze Diskussion losging, dass das Arbeiten nie wieder so wird wie vorher, dass wir alle im Homeoffice bleiben, mobiles Arbeiten, digitales Arbeiten eben viel, viel stärker aufkam. Tatsächlich auch ja den einen oder anderen Bereich bei uns wirklich verändert hat. Der Papierverbrauch ist seitdem geringer, einfach weil viel, viel mehr digitalisiert worden werden musste, weil wir ja alle zu Hause gesessen haben. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, wie geht das dann weiter, wenn bestimmte Fachbereiche vielleicht ganz wegbrechen oder zumindest deutlich weniger werden, dann müssen wir in irgendeiner Form was verändern.
Wenn wir jetzt nochmal auf Sie persönlich schauen, gibt es noch irgendeine Botschaft, die Sie mitgeben möchten vielleicht oder irgendwas, was Ihnen wirklich wichtig und bedeutsam ist für Sie?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland hervorragende Unternehmen haben und dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo viele sich vielleicht ein bisschen verändern müssen, was aber im Großen und Ganzen ja gar nicht schlimm ist. Und dass wir dann aber auch wieder Chancen haben, sehr, sehr stark auf den Markt zurückzukommen und auch wieder positiv nach vorne zu schauen. Und das wünsche ich mir von der neuen Regierung, das wünsche ich mir von der Gesellschaft, dass wir einfach wieder positiv nach vorne gucken.
Und Sie hatten ja auch nochmal gesagt, ein Weiter-so funktioniert nicht mehr. Das ist auch so, ja, dieses Ausruhen oder dran glauben, das passiert von alleine. Man muss einfach mutig losgehen, das ist entscheidend.
Am Ende benutze ich ja einfach nur wahnsinnig viele Floskeln, die allgemein bekannt sind und reihe die aneinander. Aber man muss halt fairerweise sagen, dass der Zeitgeist wahrscheinlich momentan ganz gut dazu passt.
Ja, absolut. Ja, vielen Dank.
Wir haben nicht nur viel Floskeln gehört, sondern ja auch ganz viel Konkretes, was Sie schon umgesetzt haben und den Mut gezeigt haben. Wie geht es weiter? Was sind Ihre nächsten beruflichen Ziele?
Nach der Änderung ist vor der Änderung. Wir sind noch mitten im Prozess. Der Prozess wird sich sicherlich noch über einen langen Zeitraum hinziehen. Nicht umsonst haben wir unser Programm Agenda 2028 genannt. Also im Endeffekt sehen wir den Endpunkt frühestens im Jahre 2028. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, es wird bis dahin ja weitere Einflüsse geben und wir werden gezwungen sein, uns auch noch weiter zu verändern. Von daher, Ziel ist es, dass wir unsere Verantwortung als Unternehmer übernehmen und ein Unternehmen führen, das eine Zukunftschance hat.
Dann weiß ich, wann wir beide uns oder wir drei uns spätestens in diesem Podcast wiederhören, wiedersehen, 2028. Bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Vielen herzlichen Dank, lieber Florian Leipold, für diese offenen Worte hier, die Sie mit uns geteilt haben. Dankeschön.
Ja, von mir auch vielen Dank für den Einblick, für Ihre Zeit und dann freue ich mich auch auf 2028 spätestens.
Danke, ich werd sehr gerne darüber berichten.
Sehr gut. Jörg, herzlichen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Uns gibt es ja immer alle 2 Wochen am Freitag. Abonnieren Sie uns am besten, damit Sie auch keine Folge verpassen und alles Weitere steht unten in den Shownotes. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.